Guten Abend, willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich auf einen weltumspannenden Abend, denn der Autor Thomas Gadi ist zu Gast und das verspricht immer einen weiten Blick auf die Welt. In seinem neuen Roman Liefern erzählt Thomas Gadi von den Essenslieferanten, die seit einigen Jahren mit ihren würfelförmigen Riesenrucksäcken durch die Städte flitzen. Ein noch junges, aber schon sehr internationales Jobphänomen. Und es sind vor allem Migranten, die da flitzen. Von ihnen erzählt Liefern. Und davon wollen wir heute Abend mehr erfahren. Thomas Gadi ist hier. Er stammt aus Israel, wuchs im Kibbutz Dan auf, ganz im Norden von Israel. Aber die Anreise ist trotzdem nicht so weit, denn er lebt seit 8 Jahren in Berlin. Thomas Gadi, herzlich willkommen in Stuttgart.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, früher gab es Essen auf Rädern, vor allem für Senioren, die nicht mehr selbst kochen konnten oder wollten. Seit einigen Jahren aber wollen auch andere ihr Essen zugeliefert bekommen, Jüngere. Und manchmal auch ihre Einkäufe von Rewe oder Edeka oder wie die Supermärkte so alle heißen. Und das muss dann jemand machen. Deswegen gibt es plötzlich sehr viele Lieferanten in Deutschland. Tausende oder vielleicht auch Zehntausende. Herr Gadi, wann fielen Ihnen die Lieferanten erstmals auf?
Ich nehme an, dass es während der Pandemie gewesen war. Es gab natürlich Essenslieferanten vorher. Das ist auch eine Form der Arbeit, das eine lange Tradition hat in unterschiedlichen Orten auf der Welt. Aber diese sehr visuelle Ebene von Menschen, die mit diesen färbigen Uniformen durch den Straßen fahren, mit den klobigen Rucksäcken und so weiter. Ich nehme an, dass das während der Pandemie gewesen war. Da hatten die Menschen die große Freiheit, durch den Straßen zu bewegen, während wir irgendwie zu Hause stecken bleiben müssten. Und hatten auch irgendwie an die Privilegien weiter arbeiten zu können, was nicht immer der Fall war für sehr viele anderen. Das war also auch die Phase, wo alle diese Essenslieferantenfirmen dann ihren Platz geschaffen haben in der Welt. Und dann waren die Bedingungen für die Essenslieferanten dann schlechter geworden, aber die Firmen sind geblieben. Mhm.
Ich sagte gerade schon, Sie leben seit 8 Jahren fest in Berlin. Sie sind vorher auch schon immer mal wieder nach Berlin gependelt. Aber die Pandemie haben Sie in Berlin miterlebt, ne?
Ja.
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 Also auch das Essenslieferantenphänomen vor allen Dingen in Berlin beobachtet?
Ja, die Pandemie habe ich in Berlin erlebt. Ist auch irgendwie interessant, darüber nachzudenken, so auch wie es mit den sozialen Schichten funktioniert. Ich habe die Pandemie in Berlin erlebt. Kannte aber keiner persönlich, der oder die Essenslieferanten waren. Jedoch in Tel Aviv, wo ich nur 2-3 Jahre vorher gelebt habe, habe ich viele gekannt, KünstlerInnen, hauptsächlich KünstlerInnen, aber auch Nachbarn von mir. Ich habe lange Zeit in Südtel Aviv gelebt, wo sehr viele Asylbewerber aus Eritrea und dem Sudan leben und die haben auch diese Arbeiten gemacht. Aber in Tel Aviv kannte ich persönlich keiner, der diese Arbeit gemacht hat.
Ja, von einem dieser Essenslieferanten in Tel Aviv erzählen Sie auch gleich zu Anfang, Philmon. Er ist ein Flüchtling aus Eritrea, der in Israel untergekommen ist und da dann auch jetzt Essen zuliefert. Von ihm werden wir auch gleich noch mehr hören. In Deutschland sind es vor allen Dingen Inder und Pakistaner, hat man das Gefühl, die diese Arbeit machen. Vielleicht nicht unbedingt Flüchtlinge, vielleicht auch, weiß ich nicht, aber irgendwie Migranten, das kann man vielleicht sagen. Haben Sie in Berlin auch Kontakt zu den Lieferanten dort geknüpft, auch vielleicht zu Recherchezwecken?
Ja, Liefern findet in 6 unterschiedliche Städte auf der Welt statt und erzählt Geschichten von Essenslieferanten in 5 unterschiedliche Städte. Ich zähle sie mal.
Ja.
Tel Aviv, Delhi, Istanbul, Berlin, Buenos Aires und die letzte Stadt ist Naivasha in Kenia. Und in jeder von diesen Städten bin ich gewesen und habe dort Recherche gemacht, um zu verstehen, wie der Welt der Essenslieferanten dort funktioniert, aber auch wer die Menschen sind, was sie denken, was sie treibt, was ihre Sorgen sind und Hoffnungen und so weiter. Und das Gleiche habe ich natürlich auch in Tel Aviv gemacht, ja.
Sie haben recherchiert, jetzt schlage ich das Buch mal kurz auf. Ganz am Anfang gibt es eine Danksagung, da bedanken Sie sich für verschiedene Stipendien, unter anderem für Stipendien der Goethe-Institute in Istanbul und in Delhi. Und auch bedanken Sie sich bei der Crew vom Mirinja Guesthouse in Naivasha. Naivasha in Kenia. Ja. Da, wo die großen Blumengewächshäuser sind, wo Rosen gezüchtet werden, die bei uns dann wieder verkauft werden. Mhm. Genau. Ja. Rosenzüchter geht es auch. Sie waren überall dort. Sie sind viel gereist in den letzten Jahren.
Ich bin viel gereist, ja.
Und in Buenos Aires waren Sie auch.
Ja, habe ich jetzt vergessen?
Nee, haben Sie genannt, aber es gibt keine Danksagung dafür.
Ich glaube, die Buenos Aires musste ich selber bezahlen. Auch für die Naivasha-Kenny-Reise habe ich selber bezahlt. Der Deal mit Goethe-Institut Delhi war anderes. Da hatte ich kein Stipendium, aber dann, ich habe die Flüge und Wohnung und so bezahlt. Die haben mir geholfen damit, dass sie mir dort in Indien Lesungen organisiert haben, für den ich bezahlt war. Und dadurch habe ich die Reise in Delhi finanziert. Es war so ein Geld von hier, Geld von dort und irgendwie durch und wird schon. Ja.
Und wurde ja auch. Ja. Das Buch ist jetzt ja auch da.
Irgendwie geht es auch um Bewegungsfreiheit. Ja? Ich meine, die Menschen bewegen sich ständig und sind frei zu bewegen, aber auch gezwungen zu bewegen. Ich glaube, ein Schriftsteller oder Schriftstellerin mit die Privilegie rumzufahren, muss sich selbst auch fragen, was tue ich mit dieser Privilegie, wenn ich überall fahren kann? Benutze ich diese Privilegie, um irgendwie einen Urlaub zu machen? Oder verbreite ich dieses Geschenk, das ich überall kann, und mache davon auch ein literarisches Werk, das sich handelt mit den Menschen, für die es nicht so leicht ist, in der Welt zu bewegen?
Genau, das ist ein wichtiges Thema im Roman. Die einen müssen flüchten und die anderen dürfen reisen.
Ja, ja.
Das ist der große Unterschied. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Klassenfrage und eine Frage von Oberschicht und Unterschicht und auch einer globalen Unterschicht.
Mhm.
Ja. Ich lerne in Ihrem Roman sehr viel und das hat natürlich auch mit Ihren Recherchen zu tun. Ich lerne, wie die Lieferanten arbeiten, also wie ihr Arbeitsalltag aussieht, wie oft sie ihr Handy verwenden, wie sie sich einloggen, wie sie was zuliefern, was sie dafür alles an Daten brauchen. Und ich habe das, möchte ich kurz hinzufügen, ich habe das kürzlich auch in einem Kinofilm gesehen, L'Histoire de Suleiman. Vielleicht hat der eine oder die andere den schon gesehen. Die Geschichte von Suleiman ist ein Film von Boris Leukin, einem französischen Filmemacher, der auch von einem Essenslieferanten in Paris erzählt und auch übers Illegalarbeiten. Denn viele arbeiten illegal und das kommt auch in Ihrem Roman vor. Wie macht man das als Lieferant, halblegal oder sogar illegal arbeiten? Was haben Sie herausgefunden?
Naja, es unterscheidet sich von Stadt zu Stadt. In Tel Aviv kauft man oder vermietet man so Accounts unter Namen von anderen Menschen. Filmon, der Held, der erste Romanteil, fährt unter der Account von einer Frau namens Dora Goldberg und beschwert sich, dass er unter so einem Namen fahren muss, weil
Frauenname
und er ist ein schwarzer Mann, ist Eritrea und muss dann unter so einem Namen fahren. Und Dora Goldberg wird so ein Bild für seine Ängste, weil er stellt sich vor, was passiert, weil die Dora Goldberg existiert ja. Und was passiert, wenn Dora Goldberg dann irgendwann mal etwas zu essen bestellt und dann sieht sie auf der App, dass Dora Goldberg zu ihr kommt, ja? Und er hat so riesen Angst von dieser Dora Goldberg unter ihrem Namen erfährt, hat aber auch, dieses Bild hat eine andere Seite, er hat auch so seine erotische Fantasien darüber, er fährt zu Dora Goldberg und sie macht eine Tür auf und sagt, ja, komm rein und so weiter. Solche Szenarien, die man ziemlich leicht vorstellen kann, die auch Teil des Essenslieferantenwelt sind. Ich Teil der Recherche, zumindest in Tel Aviv, Teil der Recherche war, ich wurde Teil von so WhatsApp-Gruppen von Essenslieferanten, die so Informationen, wo gibt's Polizei, was macht man, wenn man ein Problem mit dem Rad hat und so. Und dann kamen auch solche Fantasiengeschichten von, ja, und dann habe ich die Tour gemacht und da waren drei Frauen, die hatten eine Party mit einer Flasche Wodka und so weiter.
Das heißt, Sie sind nicht selbst gefahren, aber Sie haben diese WhatsApp-Gruppen, diese WhatsApp-Chats quasi mitgelesen.
Ja, genau. Mhm, ja, genau. Ja. Ich habe so einen Link gekriegt und dann konnte ich das so lauschen.
Moment, genau.
Aber mir war etwas Wichtiges zu sagen. Ich glaube, der Roman hat mindestens zwei Perspektiven. Mindestens. Ich meine, hat mehrere. Aber einerseits ist es ein Roman über Essenslieferanten und ihre Arbeit und ihr Leben und wer die sind. Andererseits ist es ein Roman über die Welt, in der wir heute leben, durch den Blick von Essenslieferanten. Und in dem Essenslieferanten sind sozusagen Träger in ihren klobigen Säcken von Geschichten über unsere Welt und wie es heute ist. Es ist eine Frage von Fokus. Ja. Sind die Essenslieferanten im Fokus oder ist der Fokus unserer jetzigen Welt und die Lieferanten tragen die Geschichten und bringen die Geschichten hierher vor uns, wie ich die Geschichten aus aller Welt hierher gebracht habe.
Und mit diesem Perspektivwechsel fängt Ihr Roman auch an. Wir hören jetzt gleich eine kleine Lesung. Der Roman funktioniert wie so ein Reigen, ne? Könnte man sagen. Mhm. Also Sie haben die verschiedenen Länder schon aufgezählt, Deutschland, Israel, Türkei zwischendurch, in den Istanbul-Kapitel, Argentinien, Indien, Kenia, in all diesen Ländern passieren Dinge und Geschichten und wir sind dann dabei und die sind alle durch einzelne Figuren miteinander verbunden. Also zum Beispiel Philmon, der Flüchtling aus Eritrea, der zuerst auftritt, ist Tellerwäscher, zuerst in Tel Aviv, dann Essenslieferant. Seine Frau lebt in Deutschland, er will da auch hin. Die Frau lernt Deutsch bei Nina. Die lehrt Deutsch an einem Bildungszentrum in Berlin. Und Nina fliegt nach Delhi. Und in Delhi lernt sie Ramon kennen, der aus Buenos Aires kommt. Und so sind die Geschichten miteinander verbunden, ohne dass man sagen kann, alle Figuren treten in allen Kapiteln auf. So ist es nicht. Aber es gibt diese Verkettung, eben wie ein Reigen. So funktioniert der Roman. Und der Perspektivwechsel, den hören wir jetzt mal, ja? Ganz am Anfang werden wir eingeladen und auch quasi begrüßt, eingeladen zu einem Perspektivwechsel.
Philmon, sagt der Wächter zu mir, willkommen im globalen Dorf. Wir brauchen hier einen Dorftrottel. Wäre das nicht was für dich? Und ich sagte, ja. Und ich dachte mir, fuck nein. Und lächelte ganz groß und ging rein. Gut, aber die ist irgendwie zu kurz, diese Geschichte, nicht wahr? Irgendwie zu knapp. Und warum geht das im Leben, wenn nicht um Zeit? Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, nicht gleich zum Handy greifen. Um Zeit und Weite. Zeit und Drang. Also dann eben ein Perspektivwechsel, meine Damen und Herren. Perspektivwechsel. Wirkt wie ein mittelalterliches Allheilmittel. Wie ein Alchemisten-Zaubertrank. Ein Seelendünger. Ein Horizontextrakt. Kommen Sie her, meine Damen und Herren, treten Sie näher, Mitbewohner des globalen Dorfes. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel hilft auch gegen Selbstmitleid, auch gegen Aussichtslosigkeit, erlöst von chronischem Purismus. Lindert Erbennabelschau, lockert identitäre Fixationen, hilft zudem gegen Opferglorie. Perspektivwechsel, Perspektivwechsel. Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Kommen Sie her. Noch näher, bitte. Bitte noch einen Schritt. Ja, danke. Also. Er stand also in der Küche und wischte die Arbeitsfläche und die Spule sauber. Der Edelstahl erstrahlte im Neonlicht, das Radio spielte irgendwas. Bestimmt was Fröhliches, etwas Erhebendes. Er streckte sich, seine Schuhe seifenwassernass, warf die Putzlappen in den Eimer, ging aus der Küche nach vorne und stand da im leeren Raum des Cafés, seit 3 Tagen schon ohne Stühle und Tische. Jedes dritte Café, das in Tel Aviv aufmacht, geht pleite und macht nach weniger als einem halben Jahr zu. In dieser Küche hatte er schon 3 Jahre fast jeden Tag verbracht. Also konnte er sich auch freuen. Hatte er länger gehalten als erwartet. Und zum Glück ist das Café nicht seins. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel hilft auch gegen Aussichtslosigkeit. Hilft auch gegen Zukunftsängste. Hilft auch gegen hab kein Kraft mehr. Er machte die Offentür auf, schüttelte die Spraydose und bespritzte die offenen Reihen mit weißem Schaum, ließ den Reiniger darin flüstern, chemisch wispern, machte dann mit seinem Geschirrspüler weiter, ein letztes Mal vor der Maschine, ließ sie leerlaufen, nur mit Finish und viel Antikal, hörte, wie das Wasser drinnen spritzte und rauschte und rieselte. Wasser. Gut fürs Nachdenken. Auch wenn es nur aus Rohren und aus Sprühärmen fließt und nicht von Meereswellen kommt oder von Regen. 3 Jahre hat er vor dem Spüler gestanden, ihn mit dreckigem Geschirr gefüllt, es das Dampfen rausgeholt. Die Teller und Schalen auf die Regale in der Küche, die Gläser und das Besteck für die Kellner auf die Durchreiche. Heute kommt ein Dreh und holt das alles ab, verkauft es wieder. Und wer wird nach mir vor dieser Spülmaschine stehen? Vielleicht wieder ich. Neues Café, alter Job. Und wer hat die Spülmaschine eigentlich vor mir benutzt? Die Dynastie ist lang. In dieser Stadt spülen nur noch Eritreer das Geschirr im Restaurant. Aber wir sind auch nicht schon immer hier gewesen. Wer hat hier vor uns das Geschirr sauber gemacht? Er ließ das letzte Wasser aus der Maschine fließen, schob sie von der Wand weg, nahm ein Messer vom Regal und ritzte seinen Namen auf die Rückseite in den Edelstahl. Philemon was here. Gut, Philemon war hier. Aber where wird Philemon morgen be? Ha, in seiner Wohnung ohne Arbeit. Kann noch lange dauern, bis jemand in der Stadt eine neue Küchenhilfe brauchen wird. Die Plage plagt. In den Cafés darf jetzt wieder keiner sitzen. So viele schließen und das für immer. Jetzt auch hier. Eine Weile hatte es noch funktioniert mit dem Café, mit Pappboxen, Tüten und Essenslieferanten. Typen mit Helmen und viereckigen Rucksäcken. Die stürmten ins Café, rannten voll beladen wieder raus. Bring, bring, Indigo, Yam. Viel Geschirr war da nicht mehr zu spülen. Philemon hat nur noch die Pfannen und die Töpfe abgewaschen. Jeden Morgen kam er früh in die Küche, schnitt und schälte, putzte das Gemüse und bereitete alles vor. Später Vormittag kam dann Simon und kochte das warme Essen. Philemon machte die Salate und die Sandwiches, packte das Essen in Boxen, die Boxen in Tüten und die Tüten mit Bonds stellte er auf die Bar für die Riders. Die stürmten herein, Handy in der Hand, jeder mit seinem kubischen Globus auf dem Rücken, packten die Tüten in ihre klobigen Rucksäcke und liefen dann wieder raus in die Stadt. Riders auf Rädern und Riders auf E-Bikes, Riders auf Motorrädern und Riders auf E-Rollern, schwitzend auf den schwarzen Asphaltstraßen unter dem Overhead glühen der Sonne. Es war sein 8. Jahr in Tel Aviv. 8 Jahre, seit er zusammen mit 12 Menschen die ganze Sinai-Wüste durchquert hatte und in einer Nacht auch die Grenze von Ägypten nach Israel. Die Israelis sagen, es sei hier im September noch nie so heiß gewesen, aber er wusste nicht, ob er ihnen glauben könnte oder ob das bloß Nostalgie war. Kann sich ein Körper wirklich erinnern, wie heiß es ihm vor 25 Jahren gewesen ist? Bald wird es aber cooler, bald wird es aber cooler, murmelten die Riders und fuhren weiter. Algorithmisch. Fernbedient. Danke.
Danke, Thomas Gadi. Ja, das war eine Lesepassage aus Ihrem neuen Roman Liefern im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR Kultur. Mein Name ist Katharina Borchert. In diesem Anfang des Romans steckt schon wahnsinnig viel drin. Wir lernen auch dieses ökonomische Subsystem kennen, also dass die Immigranten oder auch die Riders auf Rädern, wie sie schreiben, teilen. Sie vermieten sich gegenseitig Konten, Zugänge, Accounts für diese Lieferdienste und so weiter und verdienen alle auch an den anderen mit. Das ist ein bisschen bitter auch zu lesen, dass es da nur begrenzt Solidarität gibt und man sich auch über den Tisch zieht, um es so zu sagen.
Ja, ich wusste nicht, warum man von ärmeren Menschen mehr Solidarität erwarten sollte als von reicheren Menschen. man kämpft um die gleiche Kohle.
Alle kämpfen um die Kohle. Genau, ist so. Alle kämpfen um die Kohle. Das Buch über die Lieferanten ist ganz neu und das Thema ist auch ganz neu. Es ploppt allerdings an einigen Stellen auf. Einen Kinofilm habe ich eben schon erwähnt, L'Histoire de Suleiman. Es gibt ein Buch aus China, das auch gerade neu erschienen ist, von Hu Anyan. Das heißt, ich fahre Pakete aus in Peking. Der erzählt davon seinen eigenen Jobs, die er als Lieferant gehabt hat. Die Lieferanten werden so ein bisschen entdeckt gerade. Und ich merke auch, wenn ich das alles lese und sehe, gucke ich anders auf die Lieferanten. Glauben Sie den Lieferanten, ist es bewusst, dass sie entdeckt werden?
Ich glaube, so während meiner Recherche haben mich Menschen getroffen, die ein sehr starkes und waches politisches Bewusstsein hatten, aber auch Menschen, die es nicht hatten und alle Stufen und Graden so mitten in der Mitte. Ich nehme an, dass es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Es ist so ein Buch. Ich meine, das hier, also kein Lieferant kann das lesen. Ja? Ich meine, das ist auf Deutsch. Die Lieferanten, mit der ich gesprochen habe, sprechen nur noch wenig Deutsch und können einen Roman nicht lesen. Sobald ihr Deutsch gut genug ist, um was anderes zu machen, hören sie halt mit diesem Job auf. Aber ein paar Lieferanten wissen, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich mit ihr gesprochen habe. Und wenn das Buch dann zum Beispiel ins Spanisch dann vielleicht übersetzt werden wird, dann werden die Lieferanten aus Argentinien es lesen können, ja. Aber wir haben kurz über diese Frage dann so in der Präparationsphase gesprochen. Und ich fand diese Frage wirklich interessant, ob die Lieferanten es wahrnehmen. Ich weiß nicht, wer von denen, ich glaube ziemlich wenig von denen nehmen sich selbst auch als Lieferanten wahr. Ich meine, für sie sind sie nicht Lieferanten, für sind die ja die Menschen und die haben zu Hause und Familie und das und also die sind bestimmt nicht Lieferanten, wie ich Schriftsteller bin, ja? Oder wie du Literaturkritikerin bist. Aber ich glaube, was vielleicht entdeckt wird, ich meine, okay, Lieferanten sind sehr, sehr sichtbar. Das ist ein Teil des Stadtbilds. Aber was vielleicht langsam entdeckt wird mit gesellschaftlichen Polarisierungen, von einerseits eine Verstärkung des Nationalismus in der Welt in der 21. Jahrhundert, aber andererseits Aspekte des Identitätspolitik, wo alles irgendwie vereinzelt ist. Ja? Und wenn Nationalismus und Identitätspolitik zusammenkommen, dann sucht man vielleicht also nach einer Gemeinsamkeit. Okay, was können die Menschen irgendwie zusammenbringen, wenn Identitätspolitik uns voneinander dann trennt und Nationalismus uns zum gegenseitigen Hass bringt. Und dann könnte man auf das Thema Arbeit kommen. Ist ja natürlich nicht eine neue Idee, aber wird vielleicht neu entdeckt, weil liefern heißt liefern, weil die Lieferanten liefern müssen. Aber es gibt hier niemanden in dem Raum, der nicht liefern muss in ihre oder seine Arbeit und kennt diesen Stress. Ja? Und das ist auch ein Berührungspunkt zwischen den Menschen, die diese Arbeit machen und jeder andere Mensch, der für ihre oder seine Gehalt arbeiten muss.
Tatsächlich ist das also unter meinen Kollegen auch üblich, zu fragen oder zu sagen, oder wenn ich irgendwas schreiben muss oder noch an dem Tag irgendwas produzieren muss, dann sagen sie, hast du schon geliefert?
Ah ja.
Genau. Also wir liefern
ja,
auch.
Ja, ich musste auch liefern. Ich hatte auch eine Deadline liefern. Von dem Verlag.
Ja, aber das Stichwort Identitätspolitik ist auch also was wie eine Basslinie, die unter dem Buch liegt. Ne? Mhm. Also es kommt immer mal wieder hoch und auch gerade in dem Kapitel, was wir gehört haben, haben Sie ja vorgelesen, wir sind jetzt hier, aber es waren andere vor uns da. Ne? Also diese Suche nach dem Ursprung oder wer war irgendwo zuerst, ist ja ein sehr brenzliges, aktuelles Problem, politisch auch in Israel. Der Roman spielt nach der Pandemie. Das haben wir auch gehört. Die Cafés haben zum Teil schon zugemacht. Ne? Also es ging ihnen nicht gut da in Tel Aviv. Jedes dritte Café hat zugemacht. Nach der Pandemie, also nach 2020, 2021, allerdings vor dem Krieg, also vor dem Überfall der Hamas auf die israelischen Siedlungen und auch vor dem Gaza-Krieg, der sich dann anschloss. Also spielt ungefähr 2022, 2023, könnte man sagen. Warum haben Sie den Roman genau in diesen Jahren angesiedelt, also nach der Pandemie, aber den Krieg auch rausgelassen?
Naja, den Krieg oder Genozid ist einmal in dem Roman erwähnt, als etwas, das später stattgefunden hat.
Ja.
So, nach der Pandemie war es mir klar, dann fing das Ganze mit den Essenslieferanten an, mit der Pandemie und das alles. Und als ich den ersten Kapitel, also das, was Sie jetzt gehört haben, geschrieben habe, war es vor 7. Oktober 23. Und dann, während ich recherchiert habe und geschrieben habe, war der Hamas-Terrorangriff auf Israel und dann die israelische Reaktion daran. Und ich habe so lange gedacht, ob ich es in dem Roman dann reinweben sollte. Nach langen Überlegungen habe ich entschieden, es nicht zu machen, weil ich fand die Geschehnisse dann in Gaza so katastrophal, dass es irgendwie als irgendeine Nebensache dazu erzählen und dann weiter zum Lieferanten wollte ich nicht. Dachte aber, dass auch, wenn das in Gaza passiert ist, ich dachte nicht, dass es ein Roman über Essenslieferanten dann überflüssig macht. Und so habe ich es entschieden, es dann vorher in der Zeit zu platzieren, aber doch einmal zu erwähnen, weil es total zu ignorieren wollte ich nicht.
Genau, das Wort Genozid fällt an einer Stelle im Istanbul-Kapitel, wo zwei Freunde, zwei Israelis, die in Berlin leben, nach Istanbul fliegen, weil sie sich da eine Haartransplantation gönnen wollen und dann da auch im Lieferanten. Warum eigentlich? Sind sie drauf gekommen?
Komische Idee.
Und da auch Essenslieferanten kennenlernen, genau. Und weil die beiden untereinander sprechen und sagen, ich kann es kurz zitieren, ja, es war Februar, nur ein paar Monate, bevor unsere Welt sich ändern würde, bevor die Hamas ihr Massaker verüben und Israel sich schließlich in einen Genozid stürzen würde. Da wird die spätere Schreibperspektive deutlich, ne? Also, genau. Und natürlich, es ist natürlich ein Reizwort, das Wort Genozid. Viele Menschen gebrauchen es und in Deutschland ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen halb verboten, könnte man sagen. Man darf es sagen, aber es ist unglaublich heikel, weil es in den 40er Jahren entstanden ist, um den Holocaust zu benennen, also die Verfolgung und die Tötung der Juden. Sie sind auch in diesem Buch sehr politisch und kommentieren das auch, oder?
Sie meinen außerhalb von diesem kleinen Satz.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass es jeder Buch politisch ist. Ich glaube nicht, dass es ein unpolitisches Buch gibt. Die Frage ist nur, ob ein Roman irgendwie mit einem jetzigen, wenn die Politik durchsichtig ist, dann macht ein Roman mit der Politik, das jetzt stattfindet. Und wenn die Politik, wenn die Reibungspunkte oder die Konflikte sichtbar sind, dann gibt ein Roman irgendeinen Gegenwind zu den jetzigen politischen Situationen. Aber ich glaube, dass es ein unpolitisches Roman gibt es nicht. Und aber auch, Verzeihung, theoretisch, ein Roman ist gebaut von unterschiedlichen Stimmen, die miteinander dann sprechen und unterschiedlichen Meinungen haben. Und eigentlich ist ein Roman ein perfektes Gattung, um soziale Probleme zu besprechen, weil Menschen treffen sich. Man kann Menschen zu einem Treffen bringen, die unterschiedliche Ethics und Verhaltensweisen und so weiter dann verhandeln sind. Das ist in dem Roman drin, aber dann gibt es auch das Gespräch zwischen dem Roman und die Leserinnen und der Leser. Und das ist auch eine Auseinandersetzung. Und so ist ein Roman wahrscheinlich einer der hochpolitischen Künste, die es gibt.
Ja, in der Tat. Also es kommen viele sehr, sehr unterschiedliche Menschen innerhalb des Romans miteinander ins Gespräch. Klar, wir lesen ihn auch. Sie sind nach Deutschland gezogen. Sie haben sich dem auch ausgesetzt und auch den Gesprächen hier. Und dann leben Sie außerdem auch noch in Berlin-Neukölln, was natürlich auch eine Entscheidung ist, wo rund 80% aller Berliner mit arabischem Hintergrund leben und wo es auch die heftigen Gaza-Proteste gab und so weiter. Wie leben Sie dort? Wie ist es für einen Israeli, dort zu leben?
Ist ganz gut. Ich lebe dort gerne. Ich glaube, es wäre vielleicht bestimmt unangenehmer in Wilmersdorf oder solche Orte. Also keiner von meinen arabischen NachbarInnen ruft die Polizei, wenn ich da spät nachts betrunken nach Hause komme. Aber es gibt viele Orte in Berlin, wo es mit meinem Aussehen schon passieren würde.
Sie haben diesen Roman größtenteils auf Deutsch geschrieben. Nur das Istanbul-Kapitel, das haben Sie im Original auf Hebräisch verfasst. Und das wurde dann von Anne Birkenhauer übersetzt. Ihr Deutsch ist fehlerfrei, wenn ich das so sagen darf. Denn das ist ja bemerkenswert. Also sowieso ist es bemerkenswert, fehlerfreies Deutsch zu schreiben. Aber Ihr erster Roman, der hieß Broken German. Der spielte unter Einwanderern in Deutschland. Und der erzählte ungefähr so, wie diese Einwanderer auch sprachen. Also es war Broken German, ein großartiger, wilder Roman, fand ich. Jetzt Ihr neuer Roman, der spielt auch unter Immigranten in Deutschland und auch in anderen Ländern. Aber Ihr Deutsch ist kein Broken German mehr. Warum nicht?
Vielleicht, bevor ich das beantworte, ein Wort über die Arbeit mit Anne Birkenhauer, die eine großartige Übersetzungskünstlerin von dem Hebräischen ins Deutsch. Ich habe den Istanbuler Kapitel habe ich auf Hebräisch geschrieben und Anne Birkenhauer hat es übersetzt. Die anderen Romanteile habe ich auf Deutsch geschrieben und nachdem ich sie fertig geschrieben habe, dann war eine lange, intensive Arbeitsphase, wo Anne Birkenhau und ich in einer Zusammenarbeit das Deutsch, das, wie Sie hören, grammatikalisch sehr viel Freiheit nimmt, dann etwas verdeutscht haben. Ja? Das ist eine sehr lange, sehr komplizierte und feine Arbeit, Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer, damit dieser Prozess dann nicht die stilistische Eigenschaften meiner Sprache, die mit dem fehlerhaft oder nicht fehlerhaftig zu tun haben, doch irgendwie bleiben. Ja? Das war eine tolle Arbeit mit Anne Birkenhauer. Das Buch ist so, wie es ist, auch groß dank ihr. Und die Entscheidung, das Buch nicht in diesem Broken German Stil diesmal zu schreiben, war das in dem Roman Broken German und dann nachher in dem Roman eine runde Sache, das irgendwie halb Broken German war und halb Hebräisch übersetzt ins Deutsch. Da hatte diese Kunstsprache, diese fehlerhafte Kunstsprache, hatte einen internen Sinn, weil die Romane in Deutschland stattgefunden haben und handelten mit Menschen, die fast keiner deutscher Muttersprachler war. Ja? Und in einem globalen Roman, das in so viele unterschiedliche Orte stattfindet, wird so ein sehr, sehr deutsches Sprachmittel keinen Sinn machen. Es hätte vielleicht in Berlin Sinn machen können, wurde aber in einem Ort wie Kenia, Naivasha, Kenia oder Buenos Aires keinen internen Sinn machen. Und deshalb wollte ich es diesmal anders machen.
Mhm. Eine runde Sache, wenn ich das noch anmerken darf. Dafür haben Sie den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen 2022. Eine sehr schöne Preisverleihung, auch in der Pandemie. Ne?
Ja.
Ich erinnere mich, Sie sind auf die Bühne gegangen, noch mit Maske auf.
Hm. Gott.
Können Sie Ihre eigenen Texte, wenn sie auf Deutsch geschrieben sind und vielleicht von Anne Birkenhauer ein bisschen angepasst wurden, um es so zu sagen, können Sie die selbst ins Hebräische auch übersetzen? Also übersetzen Sie sich selbst?
Es gibt tatsächlich ein Verlag, heißt Alt Neuland. Das ist das erste Verlag seit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das erste hebräischsprachige Verlag außerhalb Israel. Das sind Menschen, die Dori Manor und Moshe Sakal, zwei Literaten, die haben diesen Verlag in Berlin gegründet, ein hebräischsprachiger Verlag, weil Hebräisch der Stadt Israel nicht gehört. Und dort haben sie einen Verlag und dort wird liefern in hebräische Übersetzung erscheinen. Lange Zeit habe ich überlegt, das selber zu machen, weil es ist irgendwie, es ist spannend und es ist irgendwie komisch, es bestimmt komisch sein wird, so mein eigenes Roman in einem Hebräisch zu lesen, das nicht meiner ist. Aber dann habe ich dagegen entschieden. Ich meine, ich hätte es machen können. Und als Schriftsteller habe ich ja alle Freiheiten, irgendwie was anderes zu schreiben, wenn es nicht passt, weil es mein Buch. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es schien mir da zu anstrengend. Ich höre das 3,5 Jahre und dann, okay, nein. Nein. Aber trotzdem ist auf Hebräisch zu lesen, dass nicht meiner ist, wäre bestimmt irgendwie, was, ich weiß nicht was. Aber ich weiß, dass ich kein winziger Teil in der Übersetzungsarbeit haben sollte, weil wenn ich nur anfange, werde ich mit den Übersetzerinnen oder Übersetzer streiten. Und das, dann lasse ich meine Hände davon weg.
Sind Sie in Deutschland eigentlich bekannter als in Israel?
Ja, total.
Ja?
Ja, ja, total. Der hebräischsprachige Buchmarkt ist völlig am Arsch. Ich meine, stellen Sie es euch vor, ich meine, die Tatsache, dass wir hier sein können, ja, Sie bekommen Honorar, ich bekomme Honorar, wir haben Sound, es funktioniert alles, also im deutschsprachigen Markt funktioniert alles durch öffentliche Gelder, die das erlauben. In Israel geht das Geld hauptsächlich an Kriege und dann an Erziehungsinstitutionen, die sich mit moderner Literatur nicht interessieren. Und so kann so eine Situation gar nicht entstehen. Ja? Es gibt das Geld nicht und es gibt auch nicht die politische Motivation für die Menschen, die entscheiden, wo das Geld gehen wird, gibt es nicht. Und dann gibt es auch natürlich die objektive Schwierigkeit, dass Hebräisch eine sehr kleine Sprache ist. Ich glaube, in Israel leben jetzt 9 Millionen Menschen, mehr oder weniger. 25% oder 20% davon sind Palästinenser mit israelischem Pass. Also palästinensische Israelis lesen kaum hebräische Literatur. Eine ziemlich große Schicht von orthodoxen Juden, die lesen bestimmt Hebräisch, aber keine moderne Literatur. Das ist ein sehr kleiner, sehr, sehr kleiner literarischer Raum. Es gibt natürlich andere kleine literarische Räume, Finnland oder Georgien, aber in solche Orte staatliche Subventionen reparieren das, was die kleine Sprache, also die objektive Problematik in der kleinen Sprache, und in Israel geht es immer, immer schlechter.
Hm. Ja.
Sorry. Schlechte Laune. Hey!
Ja, es ist also gut, dass dann bei Alt-Neuland in Berlin, ne, übersetzt wird ins Hebräische. Das Übersetzen spielt in vielen Ihrer Bücher eine Rolle durch Ihr eigenes Schreiben oder Ihre eigene Sprachwahl. Das ist das eine, aber es wird auch öfters einfach thematisiert, wie es ist, etwas zu übersetzen. Oder auch zum Beispiel in Liefern, in Ihrem neuen Roman hat Resul, das ist der Lieferant aus Istanbul, der hat dann die türkische Übersetzung eines israelischen Dichters gelesen. Ja? Und er erzählt von einer Frau, die lernt er kennen, verliebt sich in sie, macht gerade eine Stadtführung und hat eine englische Übersetzung von Erich Auerbachs Mimesis dabei, ne, der vor den Nazis nach Istanbul geflohen ist, damals auch ein Flüchtling, auch ein Exilant. Nur so eine Randbemerkung, aber schon noch wichtig fürs Buch, oder?
Ja, klar. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, ist jeder, fast jeder, vielleicht jeder, ist jeder Dialog hier irgendwie übersetzt. Ich meine, wir kriegen mit, so was die argentinischen Lieferanten miteinander sprechen, aber die reden miteinander ja Spanisch, ja? Also in dem Sinne ist es übersetzt, nicht im Sinne von, ich kann kein Spanisch, nicht im Sinne von, es ist auf Spanisch geschrieben und dann von mir übersetzt. Aber es ist ja schon ein Roman, ein vielsprachiger Roman. Und dann ist jeder Teil ist irgendwie ins Deutsch übersetzt. Das sind Geschichten, die nicht auf Deutsch stattfinden, aber auf Deutsch von mir geschrieben sind. Und in dem Sinne ist es übersetzt, auch ohne, dass es eine textuelle so Ausgangssprache hat. Mhm.
Und wer auch auf Deutsch erzählt wird, ist Pawan. Es ist ein Lieferant aus Indien, der in Berlin lebt. Von dem hören wir jetzt noch eine Lesung. Die Figuren müssen alle verschiedene Sprachen lernen in diesem Roman. Manchmal auch, je nachdem, wenn sie das Land wechseln, müssen sie dann auch immer wieder neue Sprachen lernen. Ja, so geht es auch Pawan, der zuliefert, und zwar auch im Berliner Winter. Was nicht schön ist.
Arme Pawan. Jeden Tag, jede Nacht lacht das Schicksal. Und in dieser Nacht lachte es knirschend. Knarzend lachte es mit dem eisigen Schnee unter Pawans Schuhen, während der sein E-Bike durch die Winternacht schob. Wer reitet so spät? Knisternd, knirschend, knarzend, 100 Wörter für Schnee unter Stiefeln. Es ist Pawan, der Maschinenbaustudent aus Haryana mit seinem kaputten E-Bike. Und das Schicksal lacht. Er hatte gerade 30 Kilo Einkäufe in den vierten Stock geliefert. Und als er dem Herrn an der Tür atemlos die Tüten und Flaschen übergab, sagte Herr Kirsch zu ihm, da sei ein Sechserpack Sprudelwasser zu viel. Pawan solle die zweite Packung bitte wieder mitnehmen. Er würde sich bei Ratzfatz selbst um die Rückerstattung kümmern. Pawan wollte ihm bitten, die Flaschen doch bitte trotzdem zu behalten. Wasser wird ja nicht schlecht. Er kannte aber diesen Herr Kirsch nicht gut. Erst zwei- oder dreimal hatte er ihm schon Einkäufe geliefert und bisher beschränkten sich ihre Gespräche auf Bitte und Danke. Eine Beschwerde konnte Pawan sich nicht leisten. Und wie Herr Kirsch auf so eine Bitte reagieren würde, konnte er nicht abschätzen. Anstatt ihn also zu bitten, die Flaschen zu behalten, bat Pawan ihn um Verzeihung. Steckte sein Trinkgeld ein, nahm den Sechserpack unter den einen Arm und die zwei leeren Ratzfatztaschen unter den anderen und stieg die Treppen wieder hinunter. Im zweiten Stock ging das Licht aus. Er verlor das Gleichgewicht, fing sich noch, fummelte im finsteren Treppenhaus nach dem Schalter, machte das Licht wieder an und ging die letzten zwei Stockwerke runter. Im Erdgeschoss blieb er drinnen stehen, vor der Haustür, und stellte den Sechserpack Sprudel neben sich auf den Boden. Er wischte das beschlagene Tourglas frei. Und da war schon wieder sein Spiegelbild. Das rechte Auge etwas kleiner als das linke, das rechte Mundwinkel leicht angehoben. Dieser neue Bart, mit dem er erfolglos versuchte, sein schiefes Lächeln zu überdecken. Da war er wieder, sarkastisch, wider Willen. Das ständige Grinsen klebte schon seit 2 Monaten auf seinem Gesicht. Das Licht ging aus, seine ironische Spiegelung wurde durchsichtig und durch sein schwaches Abbild hindurch konnte er sehen, wie es draußen auf sein Ratzfatz-E-Bike heftig steigte. Er drückte wieder auf den Lichtschalter. Wackelig genug war es schon gewesen, auf der Hinfahrt mit 30 Kilo auf den gefrorenen Straßen zu radeln. Doch als er im Ratzfatz-Hub die Einkäufe von Kirsch auf das E-Bike lud, hatte er die Last gleichmäßig auf die rechte und die linke Seitentasche verteilen können. Jetzt hatte er einen 6er-Pack Sprudel dabei, den er zurückbringen musste. Er durfte die Packung nicht aufmachen. 3 Flaschen rechts, 3 links war also unmöglich. Eine hintere Tasche hatte er nicht. Also 9 Kilo auf der linken Seite, kein Gewicht auf den rechten. Und das auf Eis. Er zog sein Handy raus, schon 10 nach 11. Seine Freundin hatte versucht, ihn zu erreichen. Er streifte die Handschuhe ab und tippte: Kiran, Babe, still at work. Call you later. Im Treppenhaus ging das Licht schon wieder aus. 8 Euro kostet ein 6er-Pack. Er schattelte das Licht an und ließ das Sprudelwasser neben den Eingangstür stehen. Das Handy steckte er in die Hosentasche, streifte sich die Handschuhe über, zog die gelbe Ratzfatzjacke und den wollenen Schlauchschal zurecht, verschob den Helm, sodass es richtig saß und trat hinaus in die Kälte. Der Wind blies gewaltig, Baffen hatte zu kämpfen, die Seitentaschen links und rechts an das E-Bike zu hängen. Dann stieg er auf und drehte den Schlüssel. Aber es passierte nichts. Er drehte ihn nochmal. Wieder nichts. Er stieg ab und schob das Bike so nah er könnte an die Haustür für mehr Licht und Schutz vor Wind und Schnee, nahm die beiden Seitentaschen ab und lenkte sie neben sich. Als er die Handschuhe auszog, achtete er darauf, dass seine Finger nicht feucht wurden. Er durchsuchte die Taschen seiner Radjacke, fand eine offene Packung Taschentücher, legte sich das weiche Papier über die Finger und schraubte vorsichtig die Verbindungen zwischen Batterie und Motor auf, trocknete sie ab, eine nach der anderen, und schraubte sie wieder an. Danach richtete er sich auf und drehte den Schlüssel wieder, aber es passierte nichts. Im Treppenhaus verlosch das Licht. Er kontaktierte seinen Schichtleiter, doch im Hub war gerade keiner, der ihm helfen konnte. Wenn jemand käme, meinte der Leiter, würde er ihn schicken. So rief Pavan seinen Freund aus dem Hub an. Der war aber mit Einkäufen in den anderen Richtungen unterwegs. Er wollte sich melden, wenn er von seiner Tour zurückkäme. Pavan steckte sein Handy in die Hosentaschen zurück. Er hängte die Seitentaschen wieder an, stieg auf sein E-Bike und begann zu treten. Schnell gab er auf. Viel zu schwer. Er stieg ab und begann, es zu schieben. Feuchtigkeit in den Elektrokontakten. Schon das zweite Mal diesen Monat. Unter seinen Stiefeln quietschte und knarzte und ächzte der Schnee. Maschinenbau. Maschinenbau. Wo sonst sollte man das lernen, wenn nicht in Deutschland?
Dankeschön, Thomas Gadi.
Danke.
Eine Lesung aus dem Roman Liefern auf SWR Kultur. Ja, stressig. Stressig ist das Leben der Lieferanten. Das erleben wir in allen Kapiteln. Haben Sie sich auch selbst gestresst gefühlt, als Sie diese ganzen stressigen Szenen schrieben?
Ja, ich nehme an.
Ja?
Ich glaube schon. Ich meine, das Tempo, das ist ein anderes Lebenstempo als an der Arbeit. Ja, bestimmt.
Ja, es ist ein Roman, der auch viel von Raum und Zeit erzählt. Ne? Also, ja. Zeit haben wir schon gehört. Also Zeit ist knapp bei den Lieferanten, aber auch was den Raum angeht. Also wir hatten es schon über das Reisen und das Flüchten. Also es werden hier große Strecken überwunden zwischen den Kapiteln und die einzelnen Figuren in ihren Lebensläufen überwinden auf große Distanzen. Aber dann sind da natürlich auch die Kuriere, die durch die Stadt rasen. Und wir sind ja auf diesen Wegen dabei. Da sind Mobilität und Geschwindigkeit total wichtig. Ich habe das Gefühl gehabt beim Lesen, das ist ein Buch mit einem starken Motor.
Mhm. Ja, ich habe gebrannt.
Ja, 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 gebrannt, ja, ja, das merkt man auch. Sind Sie selbst eher schnell oder langsam?
Es kommt drauf an, was ich mache.
Beim Schreiben zum Beispiel? Oder?
Es war mir klar, okay, es ist ja ein Roman, der in 6 unterschiedliche Städte stattfindet. Und es war mir klar, dass ich keinen Roman schreiben will mit 800, 900, 1000 Seiten, ja? Schon wieder Verlag, alles klar. Ja, wir hatten gemeinsam ein Interesse. Und das bedeutet, dass jeder von den 6 Romanteile knapp sein muss, weil das sind 6 Städte, ja? Das hat auch eine Struktur, hat da auch einen Einfluss darüber. Aber das ist wirklich ein sehr schnelles Leben, die Menschen führen, weil die kriegen Geld per Lieferung. Und wenn sie mehr liefern, bekommen sie mehr Geld. Sie müssen gegen die Verkehrsregeln arbeiten, weil nur so können sie genug Geld machen für ihren Lohn. Also in jeder rote Ampel zu stehen und nie Straßen und so, das geht nicht, ja. Und so stecken die in diese unmögliche Situation. So viele Raubtiere unterwegs, Polizei, andere Fahrer und dann natürlich die Menschen zu Hause, die ihre Pizza dann auch warm haben wollen. Das ist ein sehr schnelles Leben. Und Pavan, wegen seinem Stress, bekommt dann ein schiefes Gesicht. Ich will aber auch sagen, ich meine, vielleicht merkt ihr das schon, merken Sie es schon, aber okay, zwei. Einer, Pavan ist keine arme Flüchtling oder Asylbewerber. Die Menschen aus Indien, die nach Deutschland kommen und diese Arbeit machen, sind hauptsächlich Menschen aus der indischen oberen Mittelschicht. Die sind Studenten und Studentinnen, die kommen hierher zum Studieren. Pavan ist Student vom Maschinenbau. Das sind Personen, die so eine Arbeit in Indien nie machen würde. Hier muss er das machen. Also auch die sozialen Schichten von den Menschen, die das machen, unterscheiden sich von Ort zu Ort und von Migrationsgeschichte zu Migrationsgeschichte. Und dazu ist es mir, vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht ist das auch merkbar, aber es war mir wirklich wichtig, den Roman so zu schreiben, um kein irgendwie so Sozialleid-Porno zu schreiben, aber ja, wie schlimm und ungerecht der Welt ist und alles ist furchtbar. Weil ich finde der Welt nicht so. Und ich habe nie, also während der langen Recherchereise mit Menschen, die wirklich unter ziemlich schweren Lebensbedingungen leben, habe ich nie eine Person getroffen, die über seinen Spaß oder ihren Spaß aufgegeben hat. Ja? Alle Menschen mit Humor, alle Menschen mit Liebe und mit Familie, die sie lieben und die Party machen und ihren Spaß dann nicht aufgeben. Und das war mir auch sehr wichtig, dieses Element der grundsätzliches Menschsein auch dann in dem Roman rüberzubringen.
Das merkt man auch, wenn Sie lesen. Das Publikum amüsiert sich auch und ich amüsiere mich auch über das, was Sie geschrieben haben. Trotzdem ist mir aufgefallen, wenn ich mal so einen Blick über Ihre bisherigen Bücher werfe, dass es schon oft um Ungerechtigkeiten geht in Ihren Büchern. Oder sag mal so, Sie schreiben oft, vielleicht, wenn ich das so zusammenfassen darf, über Bedrängte und Gegängelte. Ja, so. Ich habe jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung auch noch mal dieses erste Buch von Ihnen gelesen. Stein, Papier heißt das. Das ist 2013 auf Deutsch erschienen, 2011 auf Hebräisch. Eine Spurensuche in Galiläa. In dem Buch erzählen Sie im Grunde über eine Recherche. Die Recherche über das zerstörte palästinensische Dorf Hunin, aus dessen Steinen Ihr Heimatkibbutz sein Museum gebaut hat. Und Sie recherchieren in diesem Buch auch über die jungen Menschen, die sich 1948 versteckt haben vor dem Krieg, also vor dem Palästinakrieg, dem israelischen Unabhängigkeitskrieg. Sie haben einen Blick für diese Bedrängten. Sie schreiben nicht über die fetten, dicken Chefs.
Ich kenne sie nicht. Aber ich weiß nicht warum. Anscheinend, ich meine, die sind auch ein Roman wert, warum nicht? Also für mich ist jeder Roman eine Tat in der Sprache. Ja? Es tut etwas. Und deswegen ist ein Roman nicht nur über etwas, sondern es ist etwas. Ja? In die Sprache, in den Raum, es ist eine Tat. In die Sprache, es ist eine Tat in die, Habermas ist gestorben, in die Öffentlichkeit, ja? Es ist eine Tat in die Öffentlichkeit.
Und sprechen in der Öffentlichkeit, ja, zu anderen.
Ja, mhm. Okay, und dann fragt man sich, okay, worüber? Und ich glaube nicht, dass ich eine besondere so Leidenschaft zu Ungerechtigkeit habe. Aber wenn man fragt sich, okay, was tun wir in dieser Öffentlichkeit, ja? Dann muss es ein Text sein, der etwas tut. Diese Tat kann auch über Menschen mit viel Geld sein. Eigentlich ist es eine gute Idee, ein Roman über Waffenhändler. Ja? Es lohnt sich. Ich meine, warum nicht? Vielleicht nächster Roman. Werden wir wissen, wo der Idee entstanden ist. Obwohl, wer will mit den Menschen sprechen? Das ist doch der Grund für die Wahl von diesen Menschen.
Ja. Interessanterweise spielen auch Handys in Ihrem Roman, in diesem Roman eine sehr große Rolle. Es sind ja auch Kommunikationsmittel sozusagen. Also die Lieferanten brauchen Sie für Ihre Bestellungen. Sie lassen sich dann natürlich auch manchmal die Route anzeigen. Manchmal werden die Handys als blaue Punkte so auf Google Maps oder auf den Karten online geortet und verfolgt. Alle telefonieren mit den Handys, natürlich auch mit ihren Liebsten zu Hause. Einer verdient Geld beim Videogame und ist ganz schlimm, wenn ein Handy verloren ist. Handys als Kommunikationsmittel, aber auch als Verbindungslinie nochmal auf einer ganz anderen Ebene zwischen den Kapiteln, oder? Das ist irgendwie eine schlaue Konstruktion.
Danke.
Bitte.
Naja, wir wissen alle, was Handys geworden sind. Für die Lieferanten ist es eine Einkommensquelle, natürlich, das ist Arbeit. Okay, zum Beispiel Filmon, den haben wir kurz kennengelernt, seine Frau wohnt in Berlin. Sie haben einander 12 Jahre nicht gesehen. Die haben so Online-Sex. Ja? Das ist die einzige Art, so, sich irgendwie intim miteinander zu sein. Und dann ist es fertig. Und dann macht man sein Handy aus. Und dann springen dann die Bestellungen auf seine Handy. So, ja? Das ist die, so, wo, der Ort, wo der, seine große Intimität stattfindet, ist auch der Ort, wo er sein Geld macht. Mhm. Und wo er gesagt wird, ja, komm, hier, geh dort. Ja? Also das ist für alle Lieferanten, das ist eine Einkommensquelle. Für Akini, für die Frau in dem letzten Kapitel, das nicht um Essenslieferanten geht, sondern um Rosenernterin. Das letzte Kapitel ist der einzige Kapitel, das nicht um Essenslieferanten geht, sondern um eine Rosenernterin in Kenia, in Naivasha. Da wachsen die Rosen, die wir hier in Deutschland und in ganz Europa kaufen können. Die zwei Menschen, die zwei Israelis mit dem Glatze, die dann in der Berliner Kneipe sitzen und fantasieren auf eine Haartransplantation. Es ist Februar, es ist wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Und dann kommt in der Bar ein Rosenverkäufer. Es ist wirklich sehr kalt und sie fragen, die kennen ihn, weil sie in dieser Bar oft sitzen und sie fragen ihn, ey, sag mal, Bruder, wo kommen die Rosen her? Es kann nicht sein, dass sie hier wachsen, es ist viel zu kalt. Und er sagt, dass sie aus Kenia kommen. Und so durch dieses Gespräch, das der Anfang der Istanbul-Kapitel ist, verbindet sich den Roman zu Ende mit einem Kapitel über Akini, eine junge kenianische Frau, die in den Rosenfarms in Kenia Rosen für Valentines in Europa erntet.
Valentine's Day, genau, ja. Spielt eine, oder kommt in mehreren Kapiteln vor. Das ist ja, wenn man Ihre Bücher mal so sich in einer Reihe anschaut, dieses Prinzip in Kapiteln zu erzählen, die einerseits ganz unterschiedlich wirken und dann doch eine innere Verbindung haben, das finde ich in all Ihren Romanen. Wenn Sie jetzt mal so über Ihr Werk, Ihr bisheriges Werk schauen, was würden Sie sagen? Wie haben Sie sich entwickelt? Und wo sehen Sie auch sowas wie ja, Verbindungslinien zwischen den Büchern?
Oh wow, Überforderung.
Noch nie drüber nachgedacht.
Sehen Sie die Literaturkritikerin, das ist Ihre Arbeit.
Okay. Haben Sie noch nie drüber nachgedacht? Aber wenn Sie schreiben, haben Sie das Gefühl, heute kann ich irgendwas besser als früher oder meine Interessen haben sich gewandelt? Also dann vielleicht nicht so sehr in puncto, was ist gleich, sondern vielleicht, was hat sich verändert und was hat sich entwickelt?
Ich glaube, mit jedem Roman, mit jedem Buch, das ich geschrieben habe, dachte ich, so im Nachhinein dachte ich, oh wow, das war wirklich mutig. Ich werde diesen Mut nicht wieder haben. Ich dachte es wirklich. Und das denke ich auch jetzt überliefern, jetzt nochmal in 6 Städten sollen wir in 3 Jahre zu fahren und so, das ist zu alt dafür. Es scheint aber schon, dass ich irgendwie den Mut oder einen neuen Mut für den neuen Roman dann schon finde. Und ich finde aber, dass es vielleicht der Mut ist nicht so im Mittelpunkt, sondern das Neugier, und das ist im Mittelpunkt eine große Neugier, die so brennend ist, dass sie die Ängste dann überwindet. Ja, vielleicht das ist Mut. Ja, und ich glaube, ich habe schon verstanden, dass ich so innerlich funktioniere. Und so weiß ich, dass ich das wahrscheinlich auch das nächste Mal irgend so eine Art von große Neugier finden wird, das an Angst überwinden wird. Ich weiß nicht, was das ist. Waffenhändler? Das ist eins, was ich sagen kann. Ich glaube auch, es ist eine technische, handwerkliche Entwicklung, aber ich glaube, vor 10 Jahren konnte ich 50 Seiten schreiben und dann sehen, ah, das geht in die falsche Richtung. Ja? Und das ist viel Schreiben. Ja? Und ich glaube, jetzt merke ich das nur nach 3 Seiten und das hilft. Vielleicht habe ich keinen so großen Kampf mit dem Narrativ, weil vorher ich dachte, naja, jeder Narrativ ist schließlich ein Täter, weil wir müssen ja ein Drama haben. Und dann wir produzieren das narrativische Drama und stecken unsere Figuren in diese scheiß Welt, wo sie Opfer unserer eigenen Geschichten sind. Ja, sowas. Aber mittlerweile, weil ich Geschichten mag, schließlich bin ich in einer nicht so großen Opposition zum narrativischen Schreiben, was vielleicht hilft, wenn man ein Romanautor ist.
Das hilft und das hilft auch, neue, mutige Romane zu schreiben. Liefern ist auf jeden Fall ein mutiger Roman. Nach vielen Jahren beim Droschel Verlag ist es Ihr erstes Buch beim Tropenverlag, der zu Klett-Cotta gehört, also hier in Stuttgart angesiedelt ist. Anne Birkenhauer hat sprachlich geholfen und teils auch aus dem Hebräischen übersetzt. Ich bin Katharina Borchert und ich danke jetzt Ihnen, Thomas Gadi, ganz herzlich für dieses Gespräch heute Abend.
Vielen Dank.